Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die Nummer kommt wie immer von Marcel und da lächelt er mich schon an. Ist direkt startklar, etwas euch zu erzählen. Ich bin froh, dass er noch neben mir sitzt. Der Mann, ich würde schon sagen, er arbeitet an was Besserem. Schön, dass du da bist, Marcel.
Tja, was sollen jetzt die Leute denken, die nur die ersten 20 Sekunden hören, weil sie mal kurzfristig über unseren Podcast gestolpert sind? Ja, danke, dass ich mit dir die Folge 105 hier aufnehmen darf.
Danke,
heute.
Dass ich mit dir darf. Das ist ja eigentlich.
Ja. Ich habe, wie du schon sagst, gestern war halt so ein zufälliger Tag und ich habe in der Tat ein ganz nettes Jobangebot bekommen. Und ich habe ein bisschen überlegt und das war halt, also ich normalerweise, das sagen wir ja auch bei der PCO, wir als Unternehmen müssen uns bei den Leuten bewerben, damit die zu uns kommen. So. Und das war gestern genau das Gleiche. Ich meine, bei LinkedIn kriege ich auch immer Anfragen, aber ich wurde gestern bei WhatsApp angeschrieben. Mega interessant, eine ganz, ganz große Gruppe, 900 Leute. War ich weil irgendwie im Inner Circle, wurde ausgewählt und dann hat der Moderator da reingeschrieben, hey, er hat einen mega geilen Minijob. Jeder, der Bock hätte, müsste nur kurz zu Telegram wechseln.
Hat er nicht mehr gesagt, was es ist?
Nee, er hat nur gesagt, wie viel man verdienen kann. Und? 200 bis 400 Euro am Tag. Ja, und man müsste kleine Aufgaben lösen und es kann jeder mitmachen, solange man 18 Jahre alt ist. Und steuerfrei, da muss man halt überlegen, wo das herkommt.
Sehr nett, dass aber er auch noch gleich die Steuern recht verändert.
Er sagte auf jeden Fall, man könnte bei Telegram folgen dann habe ich aber dann doch dankenderweise abgelehnt.
Glück gehabt, jetzt sitzt er noch nach wie vor hier mit mir, ist gefangen. Und jetzt nach dem öffentlichkeitswirksamen Auftritt hier wirst du dann auch keine Jobangebote mehr kriegen. Was
wahrscheinlich nicht mehr in der Form, aber es ist schon interessant. Also ich habe das lange belächelt und ich habe das so ein bisschen mitbekommen, dass es diese Masche gibt, dass du eingeladen wirst. Ganz oft sind es auch Anzeigen auf Jobportalen, die geschaltet werden oder alles Mögliche, dass du angeschrieben wirst in Messengern.
Ich kriege immer eine SMS.
SMS,
was
genau.
Was natürlich auch immer sehr viel läuft, einfach durch einfache Erstellung von irgendwelchen Apple-Konten. Da braucht man ja nicht mal mehr eine Telefonnummer. Dann kriegt man
iMessage,
schnell eine iMessage, ohne dass es ja irgendwo dahinter zwingend ein Telefon geben muss. Ne?
Genau, das geht auch immer ganz schnell. Und jetzt kam just gestern auch zu dem Punkt eine Dokumentation raus, die ich gesehen hatte, von Die Spur, also von unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunkgeldern bezahlt, die sich diesem Thema genauer angenommen haben. Und da haben die das nochmal erklärt, das, was ich hätte oder was bei mir passiert wäre, wenn ich weitergemacht hätte, was ich irgendwie sehr interessant fand. Am gleichen Tag habe ich die Jobangebote bekommen und dann kam die Dokumentation raus. Also wer das verstehen möchte, was da passiert und vielleicht auch seine Freunde schützen möchte vor so verlockenden Angeboten, die, kleiner Spoiler, diesmal nicht mit Krypto zu tun haben, was auch nicht immer so der Fall ist, sondern wo es wirklich um andere Betrugsmaschen geht, der kann ja mal in der ZDF-Mediathek vorbeischauen. Die Spur ist direkt etwas, was mich betroffen hat und was du auch kennst.
Jetzt musst du uns nur noch die Folgennummer sagen, oder?
Die Folgennummer von uns, habe ich gesagt, 115 Folge.
Ich habe wieder nicht aufgepasst.
Das war mein erster Satz an dich.
Ja, guck, habe ich wieder vergessen. Ist schon zu lange her. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt richtig rein hier und begrüßen in unserer Runde Kerstin. Schön, dass du da bist.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
Und wir rennen direkt in unser Thema. Aber bevor wir das tun, nimm uns mit, Kerstin, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja immer eine besonders fiese Frage, nämlich was dich auszeichnet. Und da darfst du, wie immer, wie wir das hier fordern, im Eigenlob versinken.
Im Eigenlob versinken, okay. Ich gebe mein Bestes.
Sonst übernehmen wir das nach der Folge, dass wir gucken, was dich auszeichnet.
Alles klar, dann steuere ich das vielleicht lieber selbst. Genau, ja, ich bin Kerstin Zettel-Schabbat. Schön, hier zu sein in eurem Podcast. Freut mich sehr. Ich war bis vor 3 Wochen, war ich noch wissenschaftliche Mitarbeiterin, also bis Ende April an der Universität Heidelberg. Und da war ich als Cyber-Konfliktforscherin im European Repository of Cyber Incidents, kurz EuroPoc-Projekt, angestellt. Und darüber kam auch die Anfrage für den Podcast. Und seit dem 1. Mai bin ich jetzt allerdings Cyber Threat Intelligence Analystin bei der DCSO, bei der Deutschen Cybersicherheitsorganisation in Berlin. Genau. Ja, ich habe Politikwissenschaften studiert. Ich bin also eine Nicht-Technikerin in einem IT-Podcast. Das passt doch schon mal sehr gut. Und ich glaube, das würde ich tatsächlich auch nutzen wollen, um meine Stärken zu beschreiben, beziehungsweise um zu sagen, was mich ausmacht in dem Fall. Und das hat mir auch sehr geholfen, glaube ich, in meiner bisherigen Arbeit, nämlich gerade, dass ich keine Technikerin bin. Wenn es nämlich darum geht, irgendwie unterschiedlichsten Stakeholdern, unterschiedlichsten Gruppierungen, Akteuren, Informationen, Wissen über Cybervorfälle, über Konfliktdynamiken zwischen verschiedenen Staaten etc. näher zu bringen, weil ich mich eben besser in diese Nicht-Techniker-Rolle auch natürlich hineinversetzen kann und deswegen vielleicht auch eher mal die Stolpersteine sehe bei der Wissensvermittlung. Genau, deswegen versuche ich so ein bisschen so einen ganzheitlichen, auch interdisziplinären Blick auf das Thema Cybersicherheit zu haben, sowohl bei meiner bisherigen Arbeit als jetzt auch bei der DCSO. Genau, ich glaube, dabei würde ich es jetzt erstmal bewenden lassen.
Nimmst du das auch so? Weil ich glaube, da haben wir ein ähnliches Schicksal oder vielleicht auch einen ähnlichen Vorteil hier und da. Ich bin ja auch so in diese Welt reingehüpft. Nimmst du es auch so wahr, dass, ich kenne jetzt euer Team nicht bis ins Detail, aber gerade diese Zusammenarbeit von Technikern und Nicht-Technikern immer sehr, sag ich mal, erfolgsversprechend ist, weil man genau, sag ich mal, verschiedene Blickwinkel dann auch wieder zusammenbringt, zumindest wenn man so ein gewisses Level hat, wo man kommunizieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Zusammenarbeit mit Technikern, die ist jetzt bei der DCSO nochmal sehr viel stärker als in meinem vorherigen Forschungsprojekt. Mhm. Da waren wir eigentlich alles Politikwissenschaftler oder auch Völkerrechtler und waren alles so ein bisschen technische Laien, der eine mehr, der andere weniger. Deswegen, das kommt jetzt vor allen Dingen in meinem neuen Job, aber das kann ich sagen, dass ich das jetzt schon als sehr bereichernd empfinde. Ich glaube, gegenseitig dann wahrscheinlich auch. Da stellt man dann vielleicht auch mal die ein oder andere vielleicht blöde Frage, aber blöd ist sie dann vielleicht auch gar nicht so. Einfach, wenn man über den eigenen Fachbereich spricht, nimmt man oft Dinge als gegeben an, die gar nicht so gegeben sind beim Gegenüber, dass der die schon kennt oder die versteht. Und ich finde, sich da so ein bisschen eben in den Gegenüber hineinzuversetzen, die andere Perspektive einzunehmen, das kann da eben oftmals wirklich sehr hilfreich sein.
Sehr cool. Was hat dich in die Cybersecurity-Forschung verschlagen? Du hast schon gesagt, du bist eigentlich Politikwissenschaftlerin. Wie kam das auf einmal, dass du dich mit Cybersecurity und Cyberkonflikten beschäftigt hast?
Ja, das war tatsächlich im Masterstudium an der Uni Heidelberg. Bis zu dem Zeitpunkt damals hatte ich noch nicht wirklich so ein Steckenpferd, wie es viele meiner Mitstudierenden schon hatten. Die hatten irgendwie schon ein ganz genaues Thema oder ein ganz genaues Land, zu dem sie forschen und dann vielleicht auch später arbeiten wollten. Das hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Mich hat vieles interessiert, aber jetzt nichts so ganz spezifisch. Und da gab es zum Glück bei uns in Heidelberg im Rahmen des Masterstudiums die Möglichkeit, so eine Kooperationsvorlesung zu besuchen zwischen den Politikwissenschaften und den Computational Science. Ja, und das habe ich dann einfach mal gemacht, weil es sich ganz interessant angehört hat. Und so ist tatsächlich auch dann mein Interesse an dieser ganzen Thematik, dass es überhaupt Cyberkonflikte gibt, dass Cyber aus sozialwissenschaftlicher, politikwissenschaftlicher Perspektive überhaupt ein Thema ist. Das war mir damals ehrlich gesagt noch nicht bewusst. Das war, glaube ich, 2016, 2017. Hm. Und damals ist natürlich auch sehr viel passiert. 2016, klar, die russische Wahlbeeinflussung in den USA. Da hat das ganze Thema der staatlich gesponserten Cyberoperationen nochmal eine ganz andere Tragweite bekommen. 2017 natürlich mit NotPetya, mit WannaCry etc. Also da war einfach Cyber auch aus meiner Sicht so richtig erstmal wirklich in den Schlagzeilen und das haben auch nicht Techniker erstmal so wirklich mitbekommen. Und das fand ich dann alles sehr, sehr spannend. Und dann hat sich tatsächlich eben in Heidelberg die Möglichkeit für mich ergeben, in so ein Forschungsprojekt mit reinzugehen, erst als Hiwi und dann als Doktorandin. Und da haben wir eben versucht, das erste Mal einen wirklich umfassenden Cyberkonflikt-Datensatz aufzubauen. Das war damals noch relativ basal. Das war eine Excel-Tabelle, die wir da händisch befüllt haben, aber schon auf Grundlage eines recht umfassenden und interdisziplinär aufgebauten Codebooks. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, okay, jetzt mal fernab von den ganzen sehr horrenden, riesigen Zahlen, die da irgendwie kursieren, so von wegen, keine Ahnung, jeden Tag tausende Angriffe. Das hat man ja alles damals auch schon gelesen, ich glaube heute aber immer noch und sehr, sehr viel stärker noch, könnte man ja mal versuchen, wirklich Fälle runterzubrechen und tatsächlich Informationen zu einzelnen Vorfällen irgendwie zusammensammeln und das Ganze irgendwie so ein bisschen greifbar zu machen. Und noch als letztes vielleicht, das hat eben auch in Heidelberg einen starken Hintergrund, weil in Heidelberg schon immer sehr viel im Bereich der Konfliktforschung getan wurde, aber halt eher aus Perspektive der konventionellen Konfliktforschung. Klar, natürlich, konventionelle Konflikte gibt es schon immer. Der Cyberspace ist natürlich auch als Konfliktaustragungsraum noch gar nicht so alt. Deswegen kann es da auch noch gar nicht so die Forschung geben. Und auch deswegen haben wir gedacht, da stoßen wir jetzt mal rein und versuchen tatsächlich Daten zu sammeln zu öffentlich bekannt gewordenen Cyberoperationen und versuchen die dann eben in gewisser Weise einzuordnen und vielleicht auch zu bewerten.
Die Daten, die du ansprichst, die ihr damals gesammelt habt und die du vielleicht auch im Laufe deiner gesamten wissenschaftlichen Laufbahn gesammelt hast, wo kriegt man die dann so her? Sind das öffentlich zugängliche Daten? Muss man sich die über hartnäckige Interviews selber holen? Oder wie kommt man daran? Oder hat sich das vielleicht auch über, sagen wir, das Jahrzehnt verändert irgendwo?
Die Daten an sich haben sich schon auch in Teilen verändert, aber was sich vor allen Dingen verändert hat bei Europoc im Vergleich zum Vorgänger Heidelberg internen Projekt, in dem ich, wie gesagt, manuell kodiert habe mit dieser Excel-Tabelle, hat sich vor allen Dingen der Automatisierungsanteil der Datenbeschaffung sehr stark verändert. Genauso grundlegend sammeln wir bei Europoc öffentlich zugängliche Informationen und nutzen jetzt nicht irgendwelche Informationen oder Quellen, die wir so auch nicht als Quelle transparent machen könnten, weil es uns eben, und das auch im Vergleich vielleicht zu anderen Anbietern von ähnlichen Datenbanken sehr, sehr wichtig ist, dass wirklich jede einzelne Codierentscheidung potenziell auch über die Quellen abgedeckt werden könnte. Also dass wir wirklich transparent machen, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Vorfall diese und jene Attributionskodierung vornehmen, dann ist es aus dieser und jener Quelle auch ersichtlich. Also das ist uns ganz, ganz wichtig. Deswegen ein breiter Strauß aus sehr unterschiedlichen öffentlichen Quellen, natürlich die ganzen Threat Intelligence Reports. Die werden ja auch immer mehr. Ich bin immer erstaunt, wie viele neue Threat Intelligence Unternehmen es irgendwie gibt, die auftauchen. Früher waren es ja dann irgendwie immer doch dieselben, FireEye, Mandiant, CrowdStrike, aber mittlerweile sind es ja wirklich sehr, sehr viele Anbieter, die sich ja teilweise auch sehr stark irgendwie auf einzelne Sparten vielleicht auch spezialisiert haben. Natürlich auch, ich meine, Journalisten betreiben ja auch viel Forschung in dem Bereich und sind ja auch sehr investigativ unterwegs, aber natürlich auch staatliche Quellen, klar. Ich meine zum Beispiel, ich glaube, gestern ist jetzt auch wieder ein Joint Alert rausgekommen, also am 21. Mai, über APT-28 Operationen gegen Infrastrukturen, unterschiedliche, ich glaube, Transportunternehmen auch in Europa etc., natürlich im Kontext des Ukraine-Konflikts. Deswegen, also wir versuchen wirklich sehr breit aufgestellt zu sein bei den Quellen, um da eben auch nicht irgendwie nur eine Richtung oder eine Perspektive zu erfassen. Was sich aber eben sehr stark geändert hat bei Europoc, ist, dass wir sehr stark mittlerweile auch auf Automatisierung setzen. Allerdings, ich sag mal, getestete und begleitete Automatisierung, weil es ging natürlich zum Beispiel darum zu sagen, okay, wie können wir dieses mühsame jeden Morgen, ich sage es mal, 500 Artikel durchgehen, wie können wir das irgendwie reduzieren, wie können wir dann natürlich auch die Arbeitslast bei den Codierern reduzieren. Und deswegen, da haben wir dann aus meiner Sicht wirklich sehr effizientes System etabliert, das vorab Artikel rausfiltert, die gescraped wurden, auf Grundlage unserer Inklusionskriterien, weil wir ja bei Europoc eben auch nicht alle möglichen Cybervorfälle irgendwie erfassen wollen, sondern ganz spezifische. Und da liefert die KI oder die Anwendung eben mittlerweile wirklich sehr gute Ergebnisse, dass man da schon eine sehr gut vorgefilterte Liste bekommt an Artikeln. Und tatsächlich sind wir mittlerweile auch so weit, dass die KI auch selbst Vorschläge macht, welche Cybervorfälle sich da aus dem denn ergeben könnten für den Datensatz. Also dass es quasi schon so eine Art Codiervorschlag gibt. Das war aber wirklich ein sehr langwieriger Prozess und das haben wir, wie gesagt, auch sehr stark begleitet, auch um eben die ganzen Risiken, die es ja gibt, mit der KI-Nutzung, gerade wenn es auch um so Dinge wie Halluzinieren geht etc., um dem vorzubeugen. Ich persönlich war da tatsächlich eher ein bisschen skeptischer, muss aber sagen, dass ich doch in Teilen eines Besseren belehrt wurde und das Ganze für Europoc mittlerweile wirklich auch gut funktioniert und dadurch natürlich auch ressourcentechnisch wieder Kapazitäten für andere, weniger routinemäßigen Aufgaben frei werden.
Jetzt hast du Europoc schon zwei, dreimal als Abkürzung durchgehauen und ein bisschen was dahinter erzählt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was, ich spreche es jetzt einmal aus, das European Repository of Cyber Incidents, zu der Entstehungsgeschichte von diesem Programm sagen und was das Ergebnis des Ganzen vielleicht auch so, damit man sich das, wir werden es mit Sicherheit auch mal irgendwo verlinken, aber damit man sich das vielleicht als Hörer, wenn man es hört, auch vorstellen kann, was das Ergebnis des Ganzen ist, um so ein bisschen das, was ist das Europoc, so ein bisschen greifbarer zu machen.
Ja, sehr gerne, genau. Deswegen entschuldigen, dass ich immer von Europhoc spreche.
Alles gut, ich löse das hier auf.
Ist deutlich kürzer, jedes Mal den Titel auszusprechen, wäre, glaube ich, doch ein bisschen müßig.
Ja.
Das Ganze ist entstanden, ich glaube, 2021 im Endeffekt, eben aufbauend vor allen Dingen auf dem Heidelberger Cyber-Konfliktdatensatz. Und da gab es eben die Idee zusammen mit der Stiftung Wissenschaft und Politik. Also Europhoc ist ein Konsortium, bestehend aus der Uni Heidelberg, der Stiftung Wissenschaft und Politik, der Uni Innsbruck und auch dem Cyber Policy Institute aus Estland. Und da ist eben die Idee entstanden, naja, man könnte das ja zur Grundlage nehmen, um daraus noch etwas Größeres, auch leichter Zugängliches zu machen. Weil klar, so eine Excel-Tabelle ist natürlich für irgendwelche statistischen Analysen, für Wissenschaftler ganz nett. Aber das ist ja jetzt nichts, was irgendwie ein Otto-Normalverbraucher irgendwie verwenden könnte, um sich mal irgendwie über Cyber-Konfliktdynamiken oder über die jüngsten Cyber-Vorfälle zu informieren. Und deswegen haben wir dann so ein bisschen ausgelotet, auch natürlich im Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten, wo denn Interesse bestehen könnte. Und da hat sich das Auswärtige Amt relativ schnell als verlässlicher Partner etabliert, die das eben genauso als wichtig und dringlich angesehen haben, da auch eine Art frei zugänglich, auch kostenlose Informationsplattform der Öffentlichkeit zu liefern. Aus meiner Sicht, oder ich bringe auch immer gerne den Vergleich zur Corona-Pandemie, da haben wir auch gesehen, dass es ja schon auch einen großen Wissensdurst gab, dass das RKI-Corona-Dashboard ja auch sehr häufig genutzt wurde, dass es auch wirklich darum ging, dass die Leute sich informieren wollten, dass sie wirklich Zahlen haben wollten, aber auch Kontextinformationen, wie kommen denn diese Zahlen zustande? Und vielleicht kann man das so ein bisschen damit vergleichen, dass wir das Gleiche eben auch für Cyber-Konflikte umsetzen wollten. Genau, und deswegen konnten wir dann zum Glück das auch verwirklichen in der ersten Projektphase unter finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes, in Teilen auch des dänischen Außenministeriums. Klar, weil wir natürlich auch, wie der Titel bereits sagt, uns als europäisches Projekt verstehen, weil aus meiner Sicht gerade Cybersicherheit eben auch nicht mehr ein rein nationales Anliegen sein kann und sollte, sondern vor allen Dingen natürlich auch im EU-Rahmen. Man sieht ja zum Beispiel auch, wie jetzt bei dieser APT28-Kampagne, die ich erwähnt habe, da wird ja ganz selten nur ein europäisches Land irgendwie anvisiert, sondern ja meistens mehrere europäische Staaten. Und so kam es dann dazu, dass wir ab März 2022 live gegangen sind mit Europoc. Und wir haben dann eben vor allen Dingen daran gearbeitet, diesen komplexen Datensatz in ein möglichst nutzerfreundliches, interaktives Interface und Dashboard umgestalten zu können. Das war für mich auch sehr interessant, auch mit einem IT-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir haben aber tatsächlich auch relativ viel in-house gemacht mit unserer damaligen Data Scientistin, weil wir schon auch gemerkt haben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Personen wirklich verstehen, was die Komplexität im Backend ausmacht. Also unser Codebook umfasst, ich glaube, über 60 Kategorien. Da bestehen auch viele Interdependenzen. Da muss man wirklich ganz genau wissen, wie diese Datenstruktur aussieht, um das dann letztlich auch in entsprechend akkurates Wissen überführen zu können. Um das eben auch möglichst akkurat, aber trotzdem irgendwie einfach in einem Dashboard darstellen zu können. Das ist, habe ich als gar nicht einfach empfunden, da irgendwie eine Balance zu finden zwischen, man möchte irgendwie potenziell jeden Sonderfall abbilden können in diesem Dashboard, aber es soll ja trotzdem irgendwie einfach sein.
Ja.
Und das, glaube ich, ist generell so eine Herausforderung, auch im Bereich von Cyberkonflikten, auch wenn es um Timelines geht, etc. Aber ich glaube, dass wir da eigentlich einen ganz guten Mittelweg gefunden haben bei Europoc. Und dann sind wir eben in den letzten 3 Jahren noch weiter gewachsen, haben unterschiedliche, ich spreche jetzt von Produkten, aber es sind natürlich keine Produkte, weil wir ja nichts verkaufen, sondern es ist alles frei verfügbar, weil wir aus Steuergeldern bezahlt werden und wurden. Aber haben wir eben verschiedene Analyse-Tools herausgebracht, wie zum Beispiel unterschiedliche Cyber-Information-Tracker. Also das kann man sich dann auch auf der Webseite anschauen, dass wir eben nicht nur das allgemeine Cyber-Incident-Dashboard haben, sondern zum Beispiel auch einen dezidierten Attribution-Tracker. Also dass man sich dann auch mit diesem interaktiven Tracker anschauen kann, okay, wie sieht's denn aus bei Verantwortungszuweisungen durch politische Akteure im Bereich der Cyberkonflikte, wie sind denn da die Dynamiken etc. etc. Und das auch noch in Bezug auf weitere Themen, wie zum Beispiel kritische Infrastrukturen.
Du hattest vorhin in der Einleitung auch schon mal das Wort Threat Intelligence fallen lassen. Da ging es, glaube ich, darum, was man so aus der Vergangenheit auch so kannte und worüber man Daten beziehen kann. Jetzt ist für mich immer so die spannende Frage, da ich das jetzt ja auch gesehen habe in der Vergangenheit und auch mit den Warnings, die ihr herausgibt. Und wir als Dienstleister, als PCO ja zum Beispiel auch immer sehr viele Quellen anzapfen, um unser SOC zu verbessern, ist jetzt mal so konkret die Frage gestellt, wie können denn Dienstleister die PCO, aber vor allen Dingen auch mittelstandsnahe Unternehmen, generell Unternehmen in Europa, davon profitieren, was ihr da macht, die Daten, die ihr erhebt und sozusagen darstellt. Wie kann das konkret gegen Cyberangriffe helfen?
Ich denke, es kann insofern gegen Cyberangriffe helfen, als dass Europoc wirklich versucht, kontextualisiertes Wissen bereitzustellen. Also es geht jetzt weniger darum, tatsächlich operative Details wie Indicators of Compromise irgendwie anzubieten. Das sehe ich zum einen nicht als Aufgabe von Europoc, zum anderen auch nicht als Anspruch, weil Europoc ja natürlich im Vergleich zur PCO oder zu anderen Anbietern ja auch nicht eigene Sensorik oder so hat. Wir haben eben keine Kunden, wir können nicht in irgendwelche Kundennetzwerke reinschauen. Also das funktioniert ja gar nicht. Wir können in dem Sinne natürlich keine eigene Threat Intelligence irgendwie betreiben, auch im Sinne von irgendwelchen Incident-Response-Aktivitäten, woraus wir irgendwelche Ergebnisse dann ziehen könnten. Also das ist auf jeden Fall nicht unser Anspruch. Bei uns geht es eher darum, Cybersicherheit, Cyberkonflikte wirklich aus einer holistischen Perspektive zu betrachten und auch zu versuchen, nicht nur den Cyberangriff oder den Cybervorfall an sich in den Blick zu nehmen, sondern tatsächlich, wir haben da immer von dem ganzen Lifecycle, vom ganzen Lebenszyklus eines Cybervorfalls gesprochen. Also dass wir uns zum Beispiel auch anschauen, naja, was passiert denn danach? Wie sieht's denn aus mit Attributionen? Wie haben sich denn Attributionen über Zeit entwickelt? Aber auch, hat man tatsächlich öffentliche Reaktionen zum Beispiel gesehen? Hat man zum Beispiel gesehen, dass politische Akteure auf einen Cybervorfall reagieren? Wenn ja, wie reagieren sie? Reagieren sie einfach nur, indem sie ein Statement raushauen? Reagieren sie, indem sie zum Beispiel Sanktionen erheben? Reagieren sie, wie es ja aus meiner Sicht in den letzten Monaten und Jahren immer häufiger der Fall ist, mit irgendwelchen Takedowns von irgendwelchen Infrastrukturen, natürlich vor allen Dingen ja gegen Ransomware ausgerichtet. Und das sind eben alles Fragen, die wir in den Blick nehmen und deswegen auch, ich sag mal, Wissen auf der Metaebene dadurch anbieten können in Bezug auf unterschiedlichste Aspekte von Cybervorfällen fernab der rein technischen Ebene, dass wir aber dennoch auch diese Granularität versuchen, auf der Incident-Ebene anzubieten. Also deswegen auch diese Balance zwischen einerseits aggregierten Daten in Form von Timelines, in Form von Trends, aber gleichzeitig hat man eben immer die Möglichkeit, wirklich in die Einzelfälle reinzuschauen. Und wir versuchen eben, um wieder Bezug zu nehmen zu meinem Eingangsstatement, wir versuchen schon auch, das irgendwie nicht ITler-freundlich aufzubereiten. Also dass man wirklich auch direkt zum Beispiel aus der Incident Description die wirklich wichtigsten Punkte irgendwie herauslesen kann, um überhaupt auch bewerten zu können, okay, fernab des ganzen technischen Details, ist überhaupt was passiert? Wenn ja, was ist passiert? Was waren die Folgen? Was waren die Reaktionen etc.? Und da haben wir von sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen, nicht nur kleinen Unternehmen, nicht nur mittleren Unternehmen, sondern tatsächlich auch sehr, sehr großen Unternehmen, was mich auch anfangs ein bisschen überrascht hat, wirklich sehr, sehr positives Feedback bekommen, dass sie unsere Daten ergänzend, natürlich immer nur ergänzend, sehr, sehr gerne nutzen, gerade zur besseren Einordnung, auch auf der strategischen Ebene. Und das Gleiche ist natürlich auch bei politischen Entscheidungsträgern der Fall. Auch hier geht es zum Beispiel auch darum, Risikomanagement zu betreiben. Man muss ja auch immer irgendwie priorisieren. Und ich glaube, da können wir oder da kann Europoc eben auch einen Teil dazu beitragen, weil wir zum Beispiel auch einen eigenen Intensity, einen eigenen Impact Score anbieten. Natürlich sind diese Scores immer auch nicht frei von Fehlern, das ist völlig klar. Man könnte es immer noch irgendwie besser machen, aber wir versuchen da zumindest so ein bisschen Vergleichbarkeit reinzubringen, auch im Hinblick auf die Frage, was ist denn auf der technischen Ebene passiert, welche Auswirkungen hat das, wie viele Mitgliedstaaten der EU waren betroffen, etc., etc., was war vielleicht der geheimdienstliche Informationsverlust und so weiter. Also deswegen, ich glaube, unsere Stärke liegt wirklich in der Wissensanreicherung aus politikwissenschaftlicher, völkerrechtlicher und in Teilen natürlich auch technischer Perspektive.
Auf jeden Fall spannende Ansätze, die sich anhand deiner Ausführungen natürlich extrem von dem unterscheiden, was wir so von dir auch mal eben genannten amerikanischen Herstellern, die vielleicht auch in Forschung aktiv sind, irgendwo sehen. Du hattest eben auch mal ganz kurz den Bereich Inklusionskriterien angesprochen. Vielleicht nimmst du uns da nochmal so ein bisschen mit rein. was es quasi für Kriterien gibt und auch was es für Kriterien gibt, die erfüllt vielleicht sein müssen, damit man es quasi in die Statistik des Europoc schafft.
Sehr gerne. Genau, die Inklusionskriterien sind sehr wichtig, wenn man zum einen verstehen will, was wir machen und zum anderen auch verstehen will, wofür man unsere Daten nutzen kann und wofür eben auch nicht. Also unsere Daten sagen jetzt nichts darüber aus, in absoluten Zahlen, wie viele erfolgreiche Cyberoperationen es tatsächlich jeden Tag irgendwie gibt. Also ich glaube zum einen, dass das wahrscheinlich niemand sagen kann, weil einfach die Dunkelziffer viel zu groß ist. Diese berühmte Fläche unterhalb der Wasseroberfläche des Eisberges, die ist einfach zu groß und wird es wahrscheinlich auch auf nahe Zukunft bleiben. Das ist jetzt nicht der Anspruch. Wir haben stattdessen gesagt, okay, wir wollen zum einen nur Cyberoperationen betrachten, bei denen auch wirklich was passiert ist, also wo eben die CIA-Triade der Informationssicherheit verletzt wurde. Also ich mache jetzt ein Beispiel, was dann für uns zum Beispiel rausfallen würde. Wenn jetzt wieder irgendein Bericht rauskommt, wo zum Beispiel Israel sagt, wir haben einen versuchten iranischen Sabotageangriff erfolgreich abgewehrt, es ist nichts passiert, also so ganz banal ausgedrückt. Wenn es dann keine weiteren Informationen gibt, wenn zum Beispiel auch keine Informationen darüber gibt, ob besagte iranische Täter zumindest in die Systeme reingekommen sind, dann würden wir das nicht aufnehmen, weil wir sagen, okay, wir haben keinen Anhaltspunkt, um zu bewerten, wurde ein System zumindest infiltriert, wurden wirklich Daten gestohlen, wurde irgendwas gestört, das würde dann bei uns rausfallen. Deswegen, das ist das erste zentrale, ich nenne es jetzt mal technische Inklusionskriterium, es muss was passiert sein, weswegen wir dann auch überhaupt die Intensität und auch den Incident Type vergeben können. Und zusätzlich haben wir uns natürlich auch so ein bisschen aufgrund unserer ja eher politikwissenschaftlich ausgerichteten Forschung schon eher auch auf Cyberoperationen in einem politisch oder staatlich motivierten Kontext fokussiert. Also dass wir zum Beispiel gesagt haben, okay, solche Cyberoperationen sind für uns relevant, die erfassen wir, die von staatlichen Akteuren oder von staatlich affiliierten oder staatlich unterstützten oder geduldeten Akteuren ausgegangen sind als Täter, aber auch betrachten wir natürlich nicht staatliche Akteure wie Hektivisten, wenn die zum Beispiel eine politische Motivation an den Tag legen. Natürlich betrachten wir auch alle Cyberoperationen, bei denen staatliche Stellen betroffen waren. Und dann sind wir aber zum Beispiel irgendwann in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, vielleicht 2019, 2020, an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, aber kritische Infrastrukturen, die werden irgendwie auch immer wichtiger. Und wenn wir diese Inklusionskriterien weiter genauso verfolgen, dann fallen eben oftmals Cyberoperationen gegen kritische Infrastrukturen raus. Wenn zum Beispiel eben keine politische Motivation berichtet wurde, wenn nichts über den Angreifer bekannt ist. Und deswegen haben wir dann zum Beispiel irgendwann auch gesagt, okay, jetzt müssen wir das auch noch als Inklusionskriterium einführen und deswegen erfassen wir eben seit, ich weiß es nicht, 4, 5 Jahren, müsste ich nochmal genauer nachschauen, eben auch solche Cyberoperationen, wenn sie kritische Infrastrukturen betrachten. Und deswegen vielleicht abschließend auch, weil es das ja auch immer ganz gut plastisch macht, was erfassen wir nicht, wenn zum Beispiel irgendein Cybervorfall geschehen ist, Daten wurden gestohlen, zum Beispiel von einem Unternehmen im Videospielebereich, also kein Kritis-Unternehmen, hat keinerlei Relevanz für den Kritis-Bereich. Gut, für manche
für Personen vielleicht schon. Für den schon, ja. Genau. Marcel hat auch gerade schon die, so, ah, oh, naja, mein Gamer Leben wäre schon scheiße.
Ist meines Wissens nach nicht NIS-2 relevant.
Wir hatten ja mal einen Fall vor einigen Jahren, ich weiß nicht, das ist kurz nach Corona gewesen, als Cyberpunk auf den Markt kam, ist da ja der Source-Code geklaut worden. Aber nur so als kleiner Einwurf, aber ich will nicht weiter unterbrechen.
Ja, aber prinzipiell hätten wir den Vorfall nicht erfasst, also wenn eben nicht bekannt geworden wäre, okay, das waren jetzt irgendwelche staatlichen Hacker oder so. Wann wir den Vorfall auch erfassen würden, und das ist das letzte Inklusionskriterium, wenn jetzt dann zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter sich hingestellt hätte und gesagt hätte, also die Gaming-Industrie, die ist jetzt so oft zum Opfer geworden, da müssen wir irgendwas tun, die müssen wir besser schützen oder da müssen wir irgendwie mehr auf die Cybersicherheit achten. Weil diese Politisierung, die haben wir eben auch als zusätzliches Inklusionskriterium, weil es für uns eben auch ganz spannend ist zu sehen, okay, wann wird denn etwas politisiert, also wann wird denn ein Cybersicherheitsvorfall oder mehrere Vorfälle, man spricht ja heute auch eher von Kampagnen, wann werden die dann tatsächlich auf die politische Agenda gehoben?
Sehr interessant. Also ich glaube, da lohnt sich für jeden mal reinzuschauen und diesen Schulterschluss zwischen Cybercrime und, ja, ich würde es mal Politisierung und Konfliktforschung, irgendwie so diesen Schulterschluss wirklich mal zu sehen und zu analysieren. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass das für ganz unterschiedliche Menschen das Richtige oder was Entspannendes sein kann, egal ob das jetzt Politik Interessierte sind oder Politiker selber oder vielleicht auch Unternehmen aus der Branche. Es lohnt sich einfach mal reinzugucken und zu sehen, was man vielleicht mit den Daten dort anfangen kann, weil da kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass sie sehr valide aufgenommen sind, was man bei der ein oder anderen Statistik, die uns da draußen, glaube ich, manchmal ereilt, nicht immer sein kann, die vielleicht eher manchmal auch marketingtechnisch getrieben ist, wenn man mal auf die ein oder anderen White Paper da draußen so guckt. Zumindest habe ich manchmal das Gefühl. Also da schaut auf jeden Fall mal rein. Was wir noch gesehen haben, ist, dass ihr einen Media-Tracker habt. Und das ist natürlich auch was ganz Spannendes, weil das wiederum ja auch dieser Schulterschlüssel ist. Wie kommt es dann in der gesamten Gesellschaft an? Und wie ist so die Berichterstattung zu Cybercrime? Kannst du uns da auch noch mal ein bisschen mitnehmen?
Sehr gerne, genau. Ich habe ja eben schon diese Cyber Information Tracker erwähnt und einer davon ist eben der sogenannte EU Media Reporting Tracker, der im Endeffekt auch wieder automatisiert, weitestgehend automatisiert erfasst, inwiefern, ich glaube, 30 europäische Leitmedien, so haben wir es genannt, also jetzt zum Beispiel der Spiegel, Le Monde, Le Figaro, etc., etc., also jetzt wirklich Leitmedien und jetzt nicht irgendein IT-Blog, in Anführungszeichen, ob und wie die über Cybervorfälle berichten, weil natürlich die meisten Bürgerinnen und Bürger informieren sich ja schon noch weitestgehend über solche Medien, wenn man jetzt nicht ein spezifisches Interesse an Cyberthemen hat. Und deswegen wollten wir uns einfach mal anschauen, okay, wie tief verankert ist denn irgendwie das ganze Cyberthema? Kann man da vielleicht Muster erkennen? Kann man irgendwie einen Bias feststellen, etc.? Genau, und wenn es um die Erkenntnisse und die Ergebnisse geht, glaube ich, dass die auch Ergebnisse von anderen Forschungsarbeiten zu der Thematik weitestgehend so widerspiegeln. Es ist zum einen so, dass natürlich vor allen Dingen sehr aufsehenerregende Vorfälle eher berichtet werden. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Also zum Beispiel hat Forschung auch ergeben, wenn Zero Days irgendwie ausgenutzt werden, ist es wahrscheinlicher, dass diese Vorfälle auch berichtet werden. Das macht ja vermutlich auch Sinn, weil natürlich Zero Days ja meistens auch irgendwie kritischere Schwachstellen sind, weil ja eben noch kein Patch zur Verfügung stand. Und wenn diese Zero-Day-Vulnerabilities nicht nur irgendwie entdeckt und gemeldet wurden, sondern tatsächlich auch ausgenutzt wurden, dann hat es ja in der Vergangenheit, Stuxnet ist ja natürlich das beste Beispiel aus 2010, hat es in der Vergangenheit natürlich auch oftmals sehr viel schwere Auswirkungen gehabt auf die Zielsysteme als bei Cybervorfällen ohne Zero-Days. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Fokussierung auf Zero-Days auch nicht so gut ist, weil in den allermeisten Cybervorfällen, wo eben auch sehr viel Unfug und viel finanzieller oder sonstiger Schaden angerichtet werden kann, da spielen ja Zero Days gar keine Rolle. Ich meine, es gibt so viele offene Schwachstellen, die schon hinlängst bekannt sind, wo es auch schon, keine Ahnung, seit wie vielen Monaten oder Jahren sogar Patches gibt, die wurden aber nicht konsequent oder nicht wirklich eingespielt. Und auch das kann ja immer noch von Angreifern ausgenutzt werden. Genau, also das ist so ein bisschen der eine Befund. Zum anderen ist es auch so, und das kann ich natürlich vor allen Dingen auch aus Journalistensicht gut verstehen, dass gerade auch diese ganzen DDoS-Operationen, diese Hacktivisten-Geschichten, natürlich vor allen Dingen seit Februar 2022, man denkt jetzt an Killnet, Noname, etc., diese ganzen Gruppierungen von russischer Seite, aber auch von der ukrainischen Seite, dass auch das vor allen Dingen eher berichtet wird. Aber ich glaube, weil man da auch einfach die Folgen besser vermitteln kann. Also wenn irgendeine Webseite halt down ist, ist es wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einfacher zu erklären. Und natürlich kann man da auch stärker auf die Motivation der Angreifer abziehen, weil die ja auch offenlegen. Also das ist auch noch so ein bisschen ein weiterer Befund. Ein anderer Befund, der nicht aus unserer Forschung kommt, aber aus einem anderen Paper, der hat besagt, dass Cyberoperationen gegen militärische und finanzielle Ziele eher unterrepräsentiert waren in deren Forschung. Da würden mich so ein bisschen die Hintergründe interessieren. Militärisch würde ich wahrscheinlich vermuten, dass es heute nicht mehr der Fall ist. Also ich glaube gerade auch im Rahmen der ganzen Zeitenwende etc., dass jetzt wahrscheinlich Cyberoperationen gegen militärische Anlagen, gegen militärische Ziele im Rüstungsbereich auch, dass sie wahrscheinlich eher auch eine größere Aufmerksamkeit auch auf Seiten der Medien hervorrufen sollten. Genau, und grundlegend, glaube ich, sind wahrscheinlich diese Spionageoperationen, Data Thefts, ohne diese ganzen weiteren Aspekte, dass die wahrscheinlich eher unterrepräsentiert sind und vermutlich auch im Hinblick auf die Betroffenen, dass Cyberspionage oder so, dass Cyberoperationen gerade auch gegen zivile Ziele, gegen die Civil Society, dass die meistens auch eher noch unterrepräsentiert sind. Auch das ist ein Befund. Und zu guter Letzt, wenn man auch vielleicht so ein bisschen schaut, okay, wie geeint, kann man denn sagen, ist die europäische Medienberichterstattung über Cybersicherheit. Es ist natürlich schon so, dass die meisten Medien, wenn dann eher auch über Cybervorfälle berichten, die irgendwie ein Ziel im eigenen Land betroffen haben. Das ist, macht ja natürlich auch wieder irgendwie Sinn, aber da gibt es eben noch nicht so wirklich diesen europäischen Charakter bei der Berichterstattung. Und das ist, glaube ich, schon alles wichtig zu betrachten, weil, wie gesagt, man informiert sich ja zumeist über diese Medien auch und dann bildet sich ja eben eine Sichtweise, ein Verständnis über gewisse Konflikte heraus und auch über eine Risiko- und eine Bedrohungslage. Und wenn dieses Bild eben vielleicht so ein bisschen einseitig verzerrt ist, dann kann es natürlich ja auch die Haltung der Bürgerinnen und Bürger dazu so ein bisschen auch einseitig verzerren. Und noch zu guter Letzt noch ein Beispiel zum Thema Medienberichterstattung, gerade auch beim Thema Ransomware. Da heißt ja auch in den letzten Wochen, Monaten immer wieder ein Unternehmen wegen Ransomware bankrott gegangen, wieder ein Unternehmen an Cyberattacke kaputt gegangen. Und ich glaube auch, dass diese Formulierungen sind in den meisten Fällen auch zu wenig differenziert, weil wahrscheinlich gehen die wenigsten Unternehmen wirklich nur aufgrund dieses einen Cybervorfalls bankrott. Also in den meisten Fällen wurde ja schon auch von strukturellen Problemen davor berichtet. Und ich glaube, das auch kann so ein bisschen den falschen Eindruck vermitteln, genau.
Gibt es ganz grundsätzlich auch einen Anstieg in der Berichterstattung zu verzeichnen, wenn man das so über die Jahre verfolgt? Oder ist das nur die Wahrnehmung, die man vielleicht selber hat, weil man mehr in seiner Community und Bubble damit konfrontiert wird?
Nee, also ich würde schon sagen, dass es auch einen Anstieg gibt. Ich glaube, dass schon auch immer, auch in Leitmedien immer differenzierter darüber berichtet wird. Ich glaube auch einfach, weil man natürlich die Notwendigkeit sieht, weil Cyber ist einfach auch so ein Querschnittsthema. Ich meine, man könnte eigentlich theoretisch in allen Rubriken einer Zeitung mal über Cyber berichten müssen, wenn jetzt irgendwie ein Cybervorfall diesen und jeden Sektor irgendwie betroffen hat oder irgendeinen anderen. Also es ist einfach ein Querschnittsbereich, der Auswirkungen auf alle anderen Bereiche eben auch haben kann. Und ich glaube, das spiegelt sich auch mehr und mehr in der Berichterstattung wider. Und mein Eindruck ist schon eben auch, ich habe es jetzt eben für die Threat Intelligence Unternehmen gesagt, da ist natürlich auch sehr viel Geld mitzumachen, ist ja auch klar. Deswegen drängen da auch immer mehr Anbieter auf den Markt. Gleichzeitig ist mein Eindruck aber auch, dass es eben auch immer mehr Anbieter von Open Source Intelligence gibt. Dass es da eben auch immer mehr Initiativen gibt, die wirklich auch sehr, sehr valide und sehr, sehr eindrucksvolle Ergebnisse liefern. Zum Beispiel auch im Hinblick auf das Tracken von Ransomware-Gruppierungen, von deren Dynamiken, deren Evolutionsschritten über Zeit. Und ich glaube, da sollte man oder kann man auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen, weil das natürlich im Idealfall weniger kommerziell getrieben ist und eher aus intrinsischer Motivation.
Sehr spannend. Lass uns noch mal einmal in die Konfliktforschung eintauchen.
Sehr gerne.
Da wo du vollends herkommst. Und man hat das vielleicht mal so ein bisschen vor Augen, dass es ja auch international vielleicht auch verschiedene Konfliktarten gibt oder Kategorien von vielleicht Konflikten, die überall an allen Ecken auftauchen, über bewaffnete Konflikte bis hin zu Kriegen, die wir leider ja in den letzten Jahren auch immer häufiger teilweise sogar vor der Haustür haben. Jetzt ist das bei meinem Gefühl in der Cyberwelt immer noch ein bisschen schwieriger, das genau zu definieren. Kannst du uns mal mitnehmen, wo da vielleicht Unterschiede sind und wie man bei Cyberangriffen, wovon man da sprechen kann, wann man irgendwie von Konflikten spricht, wann man von Kriegen spricht? Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Forschung und gerade in diese Trennung, wenn es überhaupt möglich ist, von Cyber und anderen Konflikten.
Ich würde das vielleicht so ein bisschen um den Begriff Cyberkrieg herumtrapieren wollen, weil der eben auch sehr oft nach wie vor verwendet wird. Ja. Der wurde vor allen Dingen, der hat so ein Revival erfahren im Februar 2022 oder sogar schon kurz davor, bevor eben Russland die Ukraine wieder angegriffen hat. Da gab es sogar Beobachter, die gesagt haben, naja, wenn Putin wollte, könnte er doch auch tatsächlich die Ukraine nur mit Cybermitteln einnehmen. Also könnte quasi einfach nur Cyberoperationen verwenden und dann könnte er die Ukraine besiegen. Was ich damals schon relativ erstaunlich fand, solche Aussagen zu tätigen, vor allen Dingen im Hinblick oder vor dem Hintergrund der letzten 10 bis 15 Jahre des Cyberkonfliktaustrags, wo wir eben gesehen haben, dass es keinen Standalone-Cyberkrieg gibt bislang, sondern dass Cyber natürlich eine große und auch immer eine aus meiner Sicht immer größer werdende Rolle im Rahmen von konventionellen Kriegen spielt, aber eben nur als eine Komponente, also als eine unterstützende Komponente, vor allen Dingen natürlich, wenn es um Intelligence, wenn es um Reconnaissance geht, aber zum Beispiel auch im Hinblick auf, okay, wie könnte ich jetzt denn zum Beispiel die Bevölkerung meines Kriegsgegenübers, meines Feindes so ein bisschen verunsichern, wie könnte ich da Chaos stiften, und da kann man natürlich ja auch mit Cyberoperationen sehr viel machen, haben wir auch gesehen in der Ukraine, auch die Ukraine hat es ja getan, irgendwelche Radiosender in Russland hacken und dann irgendwelche Nachrichten verbreiten etc. Also deswegen, Cyber spielt eine immer wichtigere Rolle in Kriegen, aber aus meiner Sicht wird es auch in absehbarer Zukunft keinen Standalone-Cyberkrieg geben, in dem Sinne, dass wirklich tatsächlich nur irgendwie auf der Cyber-Ebene gehackt wird und wir dann tatsächlich von einem Krieg sprechen können. Und ich lege da natürlich den klassischen Kriegsbegriff an den Tag oder wende den an, wann ist ein Konflikt nicht mehr ein reiner Konflikt oder wann spricht man tatsächlich auch von Kriegen zwischen Staaten? Ja, wenn es eben zu Toten und Verletzten kommt, wenn es zu physischen Zerstörungen kommt etc. Und meistens ist das ja auch mit dem Ziel verbunden, ein Territorium einzunehmen oder zum Beispiel eine Armee zu entwaffnen. Das sind ja auch zwei der Kriegsziele Russlands. Und sich vorzustellen, dass so etwas rein mit Cyberoperationen möglich sein könnte oder selbst wenn es möglich wäre, dass das die beste Strategie wäre, die kostengünstigste, die effektivste Strategie, im Gegensatz zu, ich nutze jetzt eine Drohne, ich schmeiße jetzt einfach in Anführungszeichen eine Bombe drauf, das ist nach wie vor eben nicht gegeben. Da gibt es sehr, sehr viele Gründe, da kann ich gerne noch drauf eingehen, aber es ist einfach so, Cyberoperationen sind eher ein politisches Konfliktaustragungsmittel. Das macht da einfach sehr, sehr viel mehr Sinn als ein rein militärisches, weil, wie gesagt, beim Militär geht es eher darum, tatsächlich auch physische Schäden hervorrufen zu können, und das kann man eben rein mit Cyberoperationen sehr viel schlechter, das wäre mit sehr viel mehr erheblichem Aufwand verbunden, mit viel mehr Kosten, mit viel mehr Unsicherheiten, auch mit mehr Eskalationsgefahren, weil natürlich es ist ja sehr viel weniger abgeschottet im Cyberspace als jetzt zum Beispiel, wenn man das analoge Feindesland nimmt, wenn man so will. Wenn ich da eine Bombe drauf schmeiße, sind die Auswirkungen natürlich wirklich nur auf dieses Feindesland beschränkt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir irgendwas total Ausgeklügeltes ausdenke und aber vielleicht die Eskalationsgefahren, auch vielleicht irgendwelche bestehenden Interdependenzen zu meinem eigenen System nicht bedenke, dann kann sowas auch mal, also so eine Cyberoperation ja im schlimmsten Fall auch mal nach hinten losgehen. Und deswegen das zusammengenommen führt mich immer wieder zu der Erkenntnis, Cyber im Krieg, ja, aber kein Cyberkrieg. Und aus meiner Sicht, wenn heute von Cyberkrieg gesprochen wird, natürlich geht es da schon auch darum, dem Thema die entsprechende Relevanz zukommen zu lassen. Das sehe ich auch. Es geht mir dabei nicht darum, um jetzt irgendwie der ganzen Thematik die Relevanz oder auch die Dringlichkeit abzusprechen. Im Gegenteil. Aber ich glaube, Sprache schafft ja auch so ein bisschen Wirklichkeit. Und man muss ja auch überlegen, um einer Bedrohung begegnen zu können, was sind denn da die besten Antwortungsoptionen? Und aus meiner Sicht, wenn man von Cyberkrieg spricht, ist man immer gleich in diesem militärischen Bereich. Dann ist man auch viel bei aktiver Cyberverteidigung. Da ist man vielleicht auch gleich bei Hackbacks. Und es sind aus meiner Sicht nicht die besten Beantwortungsstrategien, um Deutschland, deutsche Ziele, deutsche Unternehmen sicherer, resilienter zu machen, sondern da geht es eher um wirklich, wie härte ich die IT-Systeme, wie schaffe ich es irgendwie, dass die basalsten Sicherheitsmaßnahmen wirklich mal konsequent umgesetzt werden. Und deswegen würde ich persönlich da wirklich so Wert drauf legen, jetzt nicht unbedingt von Cyberkrieg zu sprechen, sondern von welche Rolle spielt Cyber im Krieg.
Das bedeutet also, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst und vielleicht ein Hörer hier hingestoßen ist und gesagt hat, ich möchte gerne die Frage beantwortet bekommen, sind wir heute in Europa in einem Cyberkrieg? Dann würden wir also jetzt, oder würdest du erstmal auf Grundlage der Konfliktforschung und dieser Kriegskriterien sagen, das ist so erstmal nicht der Fall. Was würdest du denn sagen, wie sich das anfühlt, also was so die gefühlten Fakten, sage ich mal, sind zum Thema Cyberkrieg, wie das Staaten wahrnehmen oder vor allen Dingen auch Unternehmen vielleicht, mit denen ihr euch austauscht?
Ich schätze mal, dass ich mir viel Kritik mit dem Standpunkt einhandle. Einfach, ich meine, da gibt es ja auch legitime Argumente dafür. Ich meine, wenn man sich die Intensitäten, den Umfang etc. gerade von Kampagnen von russischen Akteuren ansieht und auch welche unterschiedlichen Auswirkungen die haben können, einfach wie oft da irgendwelche Systeme in Deutschland, in Europa immer wieder penetriert, infiltriert werden etc., dann ist es natürlich schon auch ein valider Punkt zu sagen, okay, jetzt nur noch von Cyberoperationen zu sprechen, das ist irgendwie, das ist zu wenig, das wird der Sache irgendwie nicht gerecht, aber wie gesagt, ich tue mich mit Cyberkrieg trotzdem schwer. Ich würde vielleicht eher von einer Art Cybersicherheitskrise sprechen, wenn man so will, und eben von unterschiedlichen Bedrohungslagen. Also ich würde auch das Ganze nicht in einen Topf schmeißen wollen, wenn man jetzt zum Beispiel an Cyberspionage denkt, was in den meisten Fällen, ehrlich gesagt, auch das ist, was berichtet wird, auch jetzt bei APT-28. Das ist Cyberspionage in den meisten Fällen. Natürlich kommt es immer darauf an, Cyberspionage gegen wen und vielleicht als Vorbereitungshandlung für was, aber trotzdem ist es Cyberspionage. Und das ist etwas, was völkerrechtlich gesehen nicht verboten ist. Das machen prinzipiell alle Staaten. Und das sollte man aus meiner Sicht dann eben auch nicht mit disruptiveren Operationsformen wie irgendwelchen Viper-Operationen etc. oder auch mit Hack-and-Leak-Operationen, mit eher auf Desinformation ausgerichteten Vorfällen, mit DDoS, mit allem irgendwie in einen Topf schmeißen. Deswegen würde ich da eher für eine differenzierte Bedrohungsanalyse und dann eben auch Risikoanalyse immer plädieren wollen. Genau. Also das ist der eine Punkt. Und zum Thema Wahrnehmung, ich glaube schon, dass das Thema Cybercrime, also gerade Ransomware, dass das ein großes Thema in der öffentlichen Wahrnehmung spielt. Es ist ja auch wirklich eklatant, wenn man sich über die letzten Monate und Jahre anschaut. Es vergeht ja irgendwie kaum ein Tag, wo zum Beispiel jetzt auch in Bezug auf Deutschland nicht wieder von einem neuen Ransomware-Opfer berichtet wird. Ob es jetzt Unternehmen sind, kleine, mittlere Unternehmen, natürlich auch große Unternehmen, kritische Infrastrukturen, Universitäten etc. Also oft ja einfach auch Ziele, die irgendwie viele persönliche Daten verhalten. Im Falle von Universitäten leider vielleicht auch nicht unbedingt so diese höchsten IT-Sicherheitsstandards und Ressourcen vorhalten können oder wollen. Also ich glaube, Ransomware ist in der öffentlichen Wahrnehmung und das sieht man ja auch zum Beispiel an Lagebildern oder auch an solchen Jahresberichten von Sicherheitsbehörden. Da ist ja in den letzten 2-3 Jahren Ransomware immer irgendwie mit an oberster Stelle. Also dass es wirklich auch als eine Art Bedrohung der nationalen Sicherheit angesehen wird. Nicht nur in Deutschland, glaube ich, sondern mittlerweile wahrscheinlich auch weltweit. Es gibt ja auch diese International Counter Ransomware Initiative, wo sich Staaten zusammentun, eben auch wirklich versuchen, aktiv gegen Ransomware-Gruppierungen vorzugehen. Also ich glaube, dass, wie gesagt, Ransomware da auch irgendwie einen großen Anteil dazu hat. Und natürlich besonders diffus wird es dann vielleicht auch, wenn eben Ransomware und genuine Cybercrime sich mit staatlich gesponserten Operationen vermischen. Dann wird das alles noch komplexer von der Bewertung her. Was sind denn die Motivlagen? Was sind denn die Effekte etc.? Und dass es da eben zu sehr unterschiedlichen Verstrickungen und auch Verbindungen kommt zwischen Crime und State-Sponsored Operations, das haben wir in den letzten Jahren eben auch gesehen. Das gilt nicht nur für Russland, das gilt aber auch beispielsweise für China, aber vor allen Dingen natürlich auch von Nordkorea.
Also deine wissenschaftliche und deine ja vielleicht auch persönliche Einschätzung dazu finde ich wirklich sehr, sehr, sehr spannend und bringt uns vielleicht aber auch so ein bisschen zu dem Gedanken, dass diese, ja ich sag mal, Cyberkonfliktforschung auch noch das ein oder andere an Nachholbedarf hat, vielleicht das passende Wording in der Mitte zu finden, wenn wir darüber sprechen, okay, einen Krieg ist es nicht, aber für einen Konflikt ist es vielleicht auch ein bisschen zu wenig, das genau passende in der Mitte zu finden, aber was mit Sicherheit etwas ist, was uns die Zukunft zeigt. Und die Zukunft zeigt uns auch immer unser Ausblick am Ende jeder Folge, womit wir etwas in die Glaskugel gucken. Und da, wie immer, wenn man in eine Glaskugel guckt, 100% gibt es da auch nie. Aber was natürlich spannend ist, auch wenn wir jetzt in dem Bereich sind, okay, wir sind nicht in einem Cyberkrieg, was erwartet uns vielleicht als nächste Eskalationsstufe, wenn man so möchte. Jetzt mal außerhalb der Betrachtung, wir sind wirklich in einem Krieg, der vielleicht bewaffneter Natur ist und eine hybride Kriegsführung inklusive auch mit Cybermaßnahmen, sondern wirklich, wenn wir jetzt mal nur auf die Cyberwelt gucken, was ist da so die nächste Eskalationsstufe? Wie könnte die aussehen? Wann könnte die vielleicht auch eintreffen?
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, wer da die richtige Antwort weiß, der könnte damit sehr viel machen. Ich habe sie natürlich nicht. Natürlich gibt es jetzt auch schon Anzeichen dafür, dass sich diese, ich nenne es jetzt mal rote Linien, die in den letzten Jahren noch gegolten haben für den zwischenstaatlichen Cyberkonfliktaustrag, dass die sich vielleicht auch sukzessive verschieben oder verschieben könnten. Deswegen, also das, was ich gesagt habe, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ich sage nur, warum ja. Es bislang eben so gewesen ist. Aber natürlich kann sich auch immer in den Rationalitäten, in den Kalkülen der handelnden Akteure, vielleicht auch aufgrund eines Regimewechsels etc., irgendwelcher externer Faktoren, kann sich natürlich auch immer was verändern in der Bewertung der Handlungsoptionen. Und vielleicht, um da mal China als Beispiel zu bringen, es gab ja in den letzten Monaten oder Jahren, ich weiß nicht, ob es schon über ein Jahr her ist, wahrscheinlich schon, gab es ja auch diese Berichte über sogenannte Pre-Positioning-Operationen chinesischer Akteure gegen kritische Infrastrukturen in den USA. Und da wurde eben gesagt, okay, wir gehen davon aus, dass diese Infiltration von Wasserwerken, Stromkraftwerken etc., dass das wahrscheinlich Vorbereitungshandlungen sein könnten für potenzielle spätere Sabotageakte. Wenn es zum Beispiel zu einem Konflikt zwischen den USA bzw. zwischen China und Taiwan kommt, dass man dann von chinesischer Seite aus, auf Seiten der USA als vermutlich größten Unterstützer Taiwans, zumindest mal ein bisschen Chaos verursachen kann in der Bevölkerung, vielleicht, dass doch mal irgendwie das Licht ausgeht, ganz platt gesprochen, das steht im Raum. Und das hätte dann natürlich nochmal eine andere Dimension, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die involvierten Akteure. Weil bislang haben wir so etwas zwar auch schon gesehen, das hat Russland auch schon in der Ukraine gemacht, 2015 und 2016, da hatten wir allerdings die Konstellation Russland-Ukraine. Und das wäre dann die Konstellation USA-China. Und das hätte natürlich nochmal eine ganz andere Dimension und wahrscheinlich auch Schlagkraft und Relevanz, wenn man sich einfach anschaut, okay, die zwei mächtigsten Staaten der Welt mit den umfassendsten Cyberfähigkeiten, die streifen jetzt irgendwie die Handschuhe ab im Cyberspace. Da könnte es natürlich tatsächlich zu sehr viel disruptiveren Operationen kommen. Also das vielleicht als konkretes Beispiel, wo eben solche Eskalationsdynamiken vielleicht sich zumindest so ein bisschen andeuten oder es Indikatoren dafür gibt in der Wahrnehmung. Genau, ansonsten, wie könnte sich das in den nächsten Jahren verändern? Ich glaube, da hängt auch wirklich viel davon ab, wie sich allgemein, gerade auch in Europa oder die allgemeine geopolitische Lage weiterentwickelt. Wie stellt sich Europa auf? Wie verändern sich die transatlantischen Beziehungen? Inwiefern muss man sich da noch stärker abkapseln? Wie verändert sich das Verhältnis zu China etc.? Weil davon hängt ja dann auch ganz oft ab, welche Länder, welche Cyberoperationen gegen welche Sektoren mit welcher Zielsetzung als attraktiv und sinnvoll erachten. Deswegen glaube ich, hängt da schon viel von ab. Und natürlich auf technologischer Ebene, ja, klar, muss ich jetzt natürlich auch mal wieder KI in den Raum schmeißen. Da wird ja auch irgendwie viel diskutiert. Ich glaube, das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ob KI jetzt wirklich irgendwie so ein Gamechanger wird im Bereich des offensiven Cyberkonfliktaustrags. Mein Eindruck ist, mit den meisten Personen, mit denen ich spreche, die aus dem technischen Bereich kommen, die sagen eher, bis jetzt noch nicht wirklich. Klar, Deepfakes, natürlich kann man Phishing irgendwie sehr viel besser machen, aber dass es jetzt noch keine voll autonomen Cyberagenten irgendwie gibt. Ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie realistisch das ist, dass es das in Zukunft gibt oder wann es das gibt oder inwiefern es dann eben auch den ganzen Konfliktaustrag verändern wird. Aber natürlich, glaube ich, spielt die Einführung von neuen Technologien da potenziell natürlich auch immer eine Rolle. Und zu guter Letzt vielleicht auch, ja, wie gesagt, diese geopolitischen Spannungen, aber auch vielleicht, wenn man es dann nochmal ein bisschen höher ansetzt, inwiefern schaffen es auch so Organisationen wie die UN etc. im Bereich der internationalen Verregelung des Cyberspace vielleicht wieder ein bisschen Fuß in die Tür zu bekommen, sehe ich jetzt aktuell wahrscheinlich eher nicht so sehr. Internationale Organisationen sind ja jetzt aktuell ja eher so ein bisschen, ja, werden ja eher angegriffen, sind ja auch von Seiten der USA nicht so gern gesehen, nicht so unterstützt, weil sowas kann natürlich schon auch dazu beitragen, zumindest mal ein gewisses gemeinsames Verständnis zwischen den Staaten darüber zu etablieren, was sollte denn erlaubt sein, was sollte nicht erlaubt sein. Und wenn es da eben keine weiteren Entwicklungen gibt oder vielleicht sogar Rückschritte, dann könnte das natürlich auch dazu führen, dass gewisse Hemmschwellen vielleicht sinken, ja.
Sehr spannend. Was ich auf jeden Fall sagen würde nach der Folge, du hast zwar gesagt, was dich auszeichnet, aber ich würde mal sagen, deine nüchterne Betrachtungsweise zu all diesen doch manchmal sehr harten Themen, glaube ich auch, die man dann diskutiert und dein Fachwissen, was du hier in unsere Folge gebracht hast. Also vielen Dank für deine Ausführungen zum Europoc und auch zur der Konfliktforschung ganz generell in unserer Cyberwelt, wo wir uns, glaube ich, alle, die nicht diesen wissenschaftlichen Background haben, immer wieder die Frage stellen, natürlich auch durch Medien getrieben und Co., wie kann man das eigentlich nennen, wo wir da gerade sind und was sind vielleicht Auswirkungen davon und was ist die nächste Stufe? Das ist, glaube ich, gar nicht, wenn man sich so im Detail nicht damit beschäftigt, gar nicht immer so einfach und gibt vielleicht auch so ein paar Gedankenspiralen. Also von daher ganz, ganz lieben Dank für deine Einordnung hier.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, für die spannenden Fragen.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Ja, auch von mir herzlichen Dank, dass du dabei warst und uns, wie Julius schon sagte, mal einen anderen Blickwinkel präsentierst. Da hört man ja immer viel von und ich meine, die ersten Male, als auf einmal Cybercrime-Themen es in die Tagesschau geschafft haben um 20.15 Uhr, das war für uns auch so ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, das Thema ist jetzt angekommen auf der Ebene, wo Menschen zuschauen, die zwar Unternehmen verantworten, aber in der Vergangenheit IT als Cost-Center gesehen haben. Und ich glaube, mit solchen Initiativen, mit der Aufarbeitung von diesen Daten können viele Unternehmen davon profitieren, in ihre Strategie, so wie sie in Zukunft sich aufstellen möchten, um geschäftsfähig zu bleiben, um am Markt zu bleiben, auch diese Impulse und jetzt, ja, so wie die Tagesschau auch, in einfacher Sprache entsprechend mit reinzunehmen. Und sich das Ganze,
noch ein cooles Dashboard, die Tagesschau.
Braucht die Tagesschau noch ein cooles Dashboard? Ja, das ist tagesschau.de, das ist auch ein cooles Dashboard.
Ach so, ja.
Jetzt habe ich heute so viel über öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Man könnte meinen, wir werden davon bezahlt. Bald sind wir Mitglied bei Funk. Nein, das lassen wir jetzt an der Stelle. Aber ich finde das schön, das aus dieser Richtung zu sehen und auch mit der Konfliktforschung nochmal zusammenzuführen. Ich meine, hybride Kriegsführung ist das Thema, was wir immer wieder hören und lesen, und das nochmal so eingeordnet zu bekommen, kann, denke ich, jeden von uns weiterbringen. Und von daher fand ich das sehr erfrischend und man hat gehört, wir haben wenig gefragt, beziehungsweise wenig unterbrochen, weil ich das einfach sehr, sehr interessant finde, dir zu folgen in deinen Ausführungen und in den Dingen, die du uns so mitbringst, aus einer ganz anderen Blickweise, als wir sie sonst bei uns im Podcast haben. Also dafür herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, wir sind mit der 105. Folge durch und damit dürft ihr die Empfangsgeräte nun abschalten.
Macht's gut!
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.